Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Die Wohnungswirtschaft ist eine feste Größe in Sachen Energiewende. Joachim Frielingsdorf von der Energieagentur NRW fragt in dieser Folge deshalb unter anderem, wie der Beitrag der Immobilienwirtschaft heute schon aussieht und zukünftig aussehen kann, im neuen Bauen oder der energetischen Gebäudesanierung. Zu Gast ist Alexander Richter vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen. Herzlich willkommen zur 10. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Herzlich willkommen, lieber Alexander Richter, dass Sie mit mir heute im Podcast der Energieagentur NRW zu erneuerbaren Energien und mehr sprechen mögen. Sie sind Jurist, Sie sind Mitglied des Vorstands und Verbandsdirektor des VDW Rheinland-Westfalen, also des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Sie sind ein Junge aus dem Pott. Ja, aus Bochum, ich komme aus dir, um mal den großen Philosophen Herbert Grönemeyer zu zitieren. Also ziemlich bekannt eigentlich in der Branche. Aber für die wenigen, die jetzt den VDW nicht kennen, geben Sie uns doch mal eine kleine Einführung, was Ihren Arbeitgeber so ausmacht.
Der VDW Rheinland-Westfalen ist in der Tat Verband der Wohnungswirtschaft, sowohl hier in Nordrhein-Westfalen als auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir sind Verband der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Das heißt, die finden bei uns kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen in nahezu jeder Kommune in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Sie finden bei uns Wohnungsgenossenschaften, über 300 an der Zahl, mit fast 500.000 Genossenschaftsmitgliedern. Sie finden bei uns bundeseigene Wohnungsunternehmen wie die BIMA. Wir haben börsennotierte Gesellschaften im DAX wie die Vonovia oder die LEG im MDAX notiert. Wohnungsunternehmen, die aus der Montanvergangenheit des Landes kommen, die gewerkschaftsverbunden sind, wie zum Beispiel die Viva West auf Nordstern in Gelsenkirchen. Wohnungsunternehmen des Handwerks, von Sozialverbänden, aber auch Stiftungen wie die berühmte Margaretenhöhe in Essen. Alles das gehört zu unserem Verband. Etwa jeder vierte Nordrhein-Westfale und Rheinland-Pfälzer hat bei unseren Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften ein Dach, ein Zuhause oder wie man heute auch sagt, ein Stück Heimat. Und unsere Hauptaufgabe ist es, den Menschen ein bezahlbares Wohnen zu bieten. Wir kommen aus dieser Tradition. Wir sind sozial verantwortliche Wohnungswirtschaft, ein gutes Wohnen, ein bezahlbares Wohnen, ein zukunftsfähiges Wohnen, energetisch wie generationengerecht. Das sind eigentlich unsere Hauptthemen.
Das heißt, Sie sind ein großer Multiplikator, auch was das Thema erneuerbare Energien angeht, also Klimaquartier, Klimaschutzsiedlung, Passivhäuser oder in den 90ern das ökologische Bauen. Alle, die sich mit dem Bauen beschäftigen, also gerade eben auch die Wohnungswirtschaft, sind feste Größe in Sachen Energiewende, in Sachen Klimaneutralität. Aus Ihrer Sicht, warum ist die Gebäudesanierung, warum ist das neue Bauen für die Energiewende so wichtig?
Die Bundesregierung hat ja mit ihrem Klimaschutzprogramm 2030 im Dezember 2019 dem Grunde nach eine Zeitenwende eingeleitet. Bis zu dem Zeitpunkt war die Hauptzielrichtung von Wohnungsunternehmen und Genossenschaften primär die Gebäudehülle besser zu machen. Stichwort Gebäudedämmung, Sanierung, das war das, was im Vordergrund stand. Und die daneben verbundene, sage ich jetzt mal, energiepolitische Zielrichtung war, wie reduziere ich den Energieverbrauch eines Gebäudes. Das ist abgewechselt worden von dem Faktor CO2 als quasi die neue energetische Währung der Zukunft. Das heißt, von jetzt an und in den kommenden Jahren, Jahrzehnten wird es die Hauptaufgabe von Wohnungsunternehmen, aber auch der Gesellschaft natürlich insgesamt sein, den CO2-Verbrauch zu reduzieren. Und Mieterinnen und Mieter werden das, wir spüren es jetzt schon, wenn sie an die Tankstellen gehen, viele Leute haben im Januar gemerkt, das Benzin ist teurer geworden. Das trifft auf alle fossilen Brennstoffe eben gleichermaßen zu. Dieser Preis wird ansteigen und Mieterinnen und Mieter werden ihn vermutlich Mitte der 2020er Jahre spüren. Das heißt, das ist für Wohnungsunternehmen und Genossenschaften eine ganz zentrale Aufgabe, diesen CO2-Verbrauch zu reduzieren. Das kann durch viele Dinge geschehen, aber eben auch durch die energetische Gebäudesanierung, durch neue Formen der Energieversorgung in Wohn- und Stadtquartieren. Und daran arbeiten wir. Und dazu finden Sie überall im Land ganz unterschiedliche Beispiele. Unternehmen verproben neue Technologien, aber setzen sich sehr, sehr dezidiert eben mit diesen Fragestellungen auseinander.
Ja, Stichwort CO2. Wie bewerten Sie also die neue CO2-Steuer aus Sicht der Wohnungswirtschaft?
Es ist ja noch nicht klar, in welche Richtung sie gehen wird. Es wird in Berlin im Moment darüber diskutiert. Eine Runde von 5 Staatssekretären verhandelt seit geraumer Zeit. Es gibt ganz unterschiedliche Vorschläge, die dazu auf dem Tisch liegen. Der Mieterbund hat den Vorschlag gemacht, lass das alles die Wohnungswirtschaft bezahlen. Wir als Wohnungswirtschaft haben einen Gegenvorschlag gemacht, hinter dem ich stehe, weil wir sagen, was soll ein Wohnungsunternehmen noch in einem Gebäude machen? Sie haben es vorhin gerade angesprochen, was vielleicht ein Passivhaus ist oder ein Plusenergiehaus, was sogar Energie produziert.
Ja.
Da stehe ich in der Tat auf dem Standpunkt, da hat die Wohnungswirtschaft alles getan, was sie tun kann. Dieses Gebäude ist energetisch top. Besser geht es nicht mehr. Es produziert Energie, vielleicht sogar regenerativ. Da finde ich es völlig konsequent, dass dann der CO2-Preis vom Mieter bezahlt wird. Denn er beeinflusst dann durch sein individuelles Verhalten, macht er bei schlechtem Wetter, wenn es kalt ist, draußen trotzdem das Fenster auf und ein Passivhaus ist träger. Das dauert dann einfach, bis es wieder warm wird. Aber dann hat er die Ursache dafür gesetzt. Die Wohnungswirtschaft hat alles getan, was sie kann. Mhm. Umgekehrt finde ich es genauso konsequent, wenn Wohnungsbestände schlecht sind, wenn Unternehmen nicht investiert haben oder auch Einzelakteure, dann kann der Mieter wenig machen, dann kann er sich noch so vernünftig verhalten, im Winter mit dem Pullover sitzen. An der schlechten Beschaffenheit des Gebäudes unter energetischen Gesichtspunkten ändert es nicht. Dann soll die Wohnungswirtschaft den vollen CO2-Preis tragen.
Ja.
Und im Mittelfeld teilen wir uns das, weil ich da glaube, dann entsteht eine Lenkungswirkung. Deswegen setzen wir uns für diesen Vorschlag ein. Gut Gebäude, die CO2-Belastung beim Mieter, schlecht Gebäude, bei Wohnungsunternehmen, der Wohnungswirtschaft und in der Mitte wird es sich eben geteilt.
Warten wir mal ab, was letztlich am Ende dabei rauskommt. Ich höre raus, architektonische, haustechnische Innovation ist ganz wichtig natürlich für Sie. Und es gibt ja im Augenblick wieder ein neues Thema, was so durch die Gazetten geht. Das ist das Thema serielle Sanierung. Stichwort Projekt Energie oder Energiesprong aus den Niederlanden. Auch ein Modell, was ja auch die Deutsche Energieagentur promotet. Was halten Sie davon? Was halten Sie von serieller Sanierung?
Ich halte da ganz viel von. Wir haben schon seit vielen Jahren als Wohnungswirtschaft einen gemeinsamen europäischen Arbeitskreis mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der belgischen, der luxemburgischen, aber eben auch der niederländischen Wohnungswirtschaft. Wir treffen uns zweimal im Jahr, tauschen uns aus und sind von daher eben auch schon relativ früh mit diesem Thema in Berührung gekommen. In der niederländischen Baukultur ist das serielle Bauen, hat eine wesentlich längere Tradition. Wenn man mal in die Niederlande rüberfährt, spürt man das an vielen Stellen. Wir in der Bundesrepublik neigen dazu, Gebäude, ich sag's mal, umgangssprachlich für die Ewigkeit zu bauen. Das ist in den Niederlanden anders. Man hat da schon sehr, sehr früh begonnen, sich auch mit seriellen Fertigungstechniken auseinanderzusetzen. Primär damals erst im Wohnungsneubau. Wir haben das in Deutschland, sind da erstmalig stärker mit in Berührung gekommen im Nachlauf der Flüchtlingskrise, als plötzlich sehr, sehr viel Wohnraum entstehen musste und wir uns konsequenterweise auch mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie kann ich schneller werden? Ist es wirklich noch sachgerecht, jedes Haus individuell zu gestalten? Oder kann man nicht hier ein Stück weit eben auch Dinge, die reproduziert werden müssen, eben möglicherweise an dieser Stelle auch über industrielle Prozesse beschleunigen? Dann war der logische Schritt zu sagen, wenn das im Wohnungsneubau geht oder im Industriebau, dann muss es auch in der Bestandsmodernisierung gehen, weil wir auch hier schneller werden müssen. Und dann war es nur noch ein kurzer Schritt, sich mit Energiesprong auseinanderzusetzen. Und das tun wir auch sehr gerne. Und ich bin eigentlich auch ganz stolz drauf. Sie haben ja gesagt, ich komme aus Bochum und wir haben alleine 2 große Energiesprong-Projekte aktuell in Bochum. Das eine macht die Vonovia.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Entschuldigung, wäre meine nächste Frage gewesen, ob es Energiesprong-Projekte aus Ihrem Mitgliederkreis gibt. Das sind 2, nehme ich an.
Also einmal die Vonovia als großes börsennotiertes Unternehmen, aber die kommunale Wohnungsgesellschaft, die VBW, realisiert über 50 Projekte. Wir haben in Köln zwei unterschiedliche Projekte. In dem Fall sind es beides Wohnungsgenossenschaften, die sich damit auseinandersetzen. In Ostwestfalen-Lippe, in Herford, gibt es ein Projekt und auch die LEG Wohn realisiert aktuell etwas in Mönchengladbach. Damit ist Nordrhein-Westfalen mit den Modellprojekten bei Energiesprong mit Abstand ganz weit vorne.
Kleiner Exkurs. Man hört im Rheinischen Revier, also auch ja, wie wir wissen, ein wichtiges Strukturprojekt in NRW mit der Chance zur Blaupause für andere Gebiete, hört man ja, dass auch da drüber nachgedacht wird, sich in dem Bezug auf serielle Sanierung zu positionieren. Was halten Sie davon?
Also ich finde den grundlegenden Ansatz erstmal gut, weil sich natürlich das Rheinische Braunkohlerevier genauso wie meine Heimatregion, das Ruhrgebiet, mit der Frage des Strukturwandels auseinandersetzen müssen. Was passiert nach Steinkohle? Was passiert nach Braunkohle? Ich glaube auch, dass das serielle Modernisieren etwas ist, in dem auch in Zukunft noch eine ganze Menge an technologischen Sprüngen und Entwicklungen stattfinden werden. Das heißt, es auch ein Thema ist, einfach mit Zukunft. Das heißt, Arbeitsplätze, die damit verknüpft werden, sind aus meiner Sicht auch gute Arbeitsplätze, weil dahinter Innovationen stehen und es auf der anderen Seite unsere Gesellschaft weiterbringt, nämlich die Klima- und Energieziele umzusetzen. Den einzigen kleinen Wermutstropfen, den ich dabei sehe, oder vielleicht der Unterschied zum Ruhrgebiet versus dem Rheinischen Braunkohlerevier. Das Ruhrgebiet ist eine der dichtesten besiedelten Regionen in Europa, natürlich auch hier in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich wahnsinnig viele Städte und ich habe auch wahnsinnig viele Wohnungsunternehmen und Genossenschaften. Das Rheinische Braunkohlerevier ist dünner besiedelt. Das ist ländlicher geprägt. Natürlich haben wir auch da überall Mitglieder. Häufig sind es Wohnungsgenossenschaften. Aber die Möglichkeiten sind da vielleicht ein Stück weit eingeschränkter und vielleicht wäre es besser, diese Dinge eben nicht nur, im Strukturwandel beim Thema Braunkohle, sondern vielleicht an der anderen Stelle auch noch ein Stück weit das Ruhrgebiet mitzudenken.
Sie haben eben mehrfach das Thema Gebäudesanierung angeführt. Wie kriegen wir da ein bisschen Tempo in dieses ganze Thema rein? Wer muss welche Schritte initiieren und umsetzen, um bei der Gebäudesanierung ein bisschen Gas zu geben? Was muss passieren aus Ihrer Sicht?
Es sind unterschiedliche Baustellen, an denen die Bundes-, aber auch die Landespolitik jetzt aber aktuell arbeiten. Über einen Punkt haben wir gerade schon gesprochen, das ist die Frage des CO2-Preises. Ich glaube, wenn es da eine Regel gibt, die auch für Wohnungsunternehmen und Genossenschaften einen Anstoß gibt, an der Stelle etwas zu tun, ist das ein wichtiger Schritt. Daneben steht aus meiner Sicht auch die Frage der Energieversorgung. Wir können sehr, sehr viel zum Thema CO2-Vermeidung durch die Sanierung von Baukörpern erreichen. Aus meiner Sicht ist es aber genauso wichtig, sich mit der Energieversorgung des Gebäudes, aber auch des gesamten Wohn- und Stadtquartiers auseinanderzusetzen. Zum Beispiel das Stichwort Mieterstrom. Wir haben als Wohnungswirtschaft natürlich massive Dachpotenziale. Wir sitzen hier gerade im 14. Stock eines wunderschönen Gebäudes im Wuppertal und wir schauen auf Dächer. Diese Dächer können wir als Solarfarm, als Energiefarm nutzen. Ja. Im Moment geht das nicht, weil es immer noch energierechtliche und steuerrechtliche Restriktionen gibt. Daran wird in Berlin gearbeitet. Stichwort Erneuerbare Energiengesetz. Aber das muss gelöst werden. Und vielleicht der dritte Baustein ist dann in der Tat, wie gestalte ich Förderung aus? Auch da ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel auf dem Weg. Es gibt eine Neuordnung der Bundesförderung für die energetische Gebäudesanierung. Davon versprechen wir uns außerordentlich viel. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen traditionell eine Wohnungsbauförderung, die bundesweit ihresgleichen sucht. Nordrhein-Westfalen wird auch in diesem Jahr über 1,1 Milliarden Euro in bezahlbaren, damit auch energetisch guten Neubau, aber eben auch in die Modernisierung investieren. Wir haben gemeinsam mit dem Land vor einem Jahr eine große Modernisierungsoffensive gestartet. Ja. Die erweitern wir in diesem Jahr. Wir nennen das Mod-Offensive Plus. Das heißt nicht nur sanieren, sondern wir verschneiden es auch mit Energie, mit der Begrünung von Dächern oder auch von Fassaden, weil all das eben auf das Thema CO2-Reduzierung einzahlt. Also ich glaube, in diesem Jahr werden da eine Menge Weichen gestellt, um bei dem Thema auch, bleiben wir nochmal bei dem Bild, einen Sprung nach vorne zu machen.
Sehr gut. Sie haben gerade eine schöne Vorlage geliefert, als Sie das Thema Mieterstrom erwähnten. Idealerweise zahlen die Mieter weniger Geld für grünen Strom. Was muss sich im Mieterstromgesetz ändern, damit Wohnungsbaugesellschaften das gewährleisten können?
Es ist so, dass Wohnungsunternehmen und Genossenschaften Gewerbesteuer befreit sind. Dafür zahlt ein Wohnungsunternehmen, aber natürlich auch ein Einzeleigentümer, eben Grundsteuer. Und alle Einnahmen, die ein Wohnungsunternehmen erzielt, aus der Vermietung, aus der Verpachtung, sind gewerbesteuerbefreit. Wenn ein Wohnungsunternehmen jetzt sagt, ich erzeuge Strom, indem ich Photovoltaik auf die Dächer baue, aber vielleicht auch als Abfallprodukt, weil sie in eine Quartierswärmeanlage, ein Blockheizkraftwerk, vielleicht Pellet beheizt, also auch CO2-neutral, dann entsteht als Abfallprodukt auch Strom. Dieser Strom ist aber gewerbesteuerpflichtig. Mhm. So, das heißt, ein Wohnungsunternehmen, eine Wohnungsgenossenschaft erzielt dann steuerschädliche Einnahmen. Und das wird dann zum Problem, weil damit das Unternehmen, die Genossenschaft auch Gefahr läuft, dass auch die Resterträge, die natürlich die Masse des Geschäftszwecks eines Wohnungsunternehmens, einer Genossenschaft ausmachen, dann, ich sag's mal untechnisch, gewerbesteuerlich infiziert werden. Dieses steuerliche Problem muss gelöst werden. Natürlich wollen wir für Einnahmen, die wir dann aus Strom erzielen, auch Gewerbesteuer bezahlen. Aber in dem anderen klassischen wohnungswirtschaftlichen Bereich ist das nicht sachgerecht. Und daneben, man muss sich halt bewusst machen, die meisten Wohnungsunternehmen, die Durchschnittsgenossenschaft unseres Verbandes hat 1000 Wohnungen, das sind zwischen 15 und 20 Mitarbeiter. Wir sind kein Energieversorgungsunternehmen, wir sind kein Stadtwerk. Das heißt, wir brauchen auch energierechtlich ein Regelwerk, was dieser Maßstäblichkeit, dieser Größe gerecht wird. Wenn man diese Dinge löst, dann entsteht aber vor Ort Strom. Ich glaube auch in der Identifikation der Mieterinnen und Mieter, weil sie sagen, das ist unser Strom, der entsteht in unserem Quartier, auf unseren Dächern, in unserem Blockheizkraftwerk, den können wir verbrauchen, nicht nur tagsüber, sondern vielleicht auch abends, um E-Autos zu laden. Und ich verspreche mir da außerordentlich viel von und hoffe eben, dass es jetzt gelingt, diesen Durchbruch auf den Weg zu bringen. Wir arbeiten an dem Thema seit Jahren. Wir haben schon mit der alten Landesregierung, damals noch mit Landesumweltminister Remmel, eine Initiative gestartet, Mieterstrom jetzt, gemeinsam mit dem Mieterbund, der Verbraucherzentrale. Und aus meiner Sicht ist das Thema jetzt einfach reif. Wenn man es lässt, begibt man sich einer großen Chance für energieautarkere Quartiere und all das, was die Natur uns über Sonnenenergie schenkt.
Ja, haben wir jetzt noch Maßnahmen, oder Sie besser gesagt noch Maßnahmen noch nicht genannt, die wichtig sind, um den Gebäudesektor treibhausgasneutral zu bekommen bis 2050?
Es gibt dieses berühmte Wort der Sektorenkopplung. Ich habe es gerade schon mal mit einer Nebenbemerkung anklingen lassen. Wir sind auch wesentlicher Partner bei der Mobilitätswende. Also jeder Weg heute Morgen, wo auch immer wir gestartet sind, fängt in der eigenen Wohnung, in dem eigenen Wohn- und Stadtquartier an. Und wir dürfen Mobilitätswendeüberlegungen, ob es mehr ÖPNV ist, ob es Radschnellwege sind, ob es Pedelecs sind, ob ich auf E-Mobilität oder Wasserstoff, kann man in Bochum in dem Quartier der Vonovia auch als Pilotprojekt ansehen. Diese Dinge müssen miteinander verzahnt gedacht werden, weil sie ganz alle am Ende eben auf das Reduzieren des CO2-Verbrauchs einzahlen. Und das fordern wir als Wohnungswirtschaft ein. Wir beteiligen uns an vielen Projekten und es beginnt eben am Wohnungsneubau. Die Dinge habe ich gerade angesprochen. Und es ändert eben in der Bestandsmodernisierung, aber auch in anderen Dingen, wie gestalte ich eben Mobilität und Energieerzeugung im Wohn- und Stadtquartier vor Ort.
Gibt es Energiestandards, die von Ihren Mitgliedern im Neubau bevorzugt umgesetzt werden? Gibt es da so Trends oder gibt es Standards, die Sie empfehlen?
Ja, die sind ja jetzt ein Stück weit eben im Fluss durch die Veränderung der neuen Bundesförderung. Die Standards werden weiter absinken. Wir müssen aber auch, das habe ich eingangs angesprochen, am Ende auch immer noch im Hinterkopf behalten, es muss für die Mieterinnen und Mieter, es muss für die Menschen bezahlbar bleiben. Mir macht das schon auch Sorge, dass auch viele Mieterinnen und Mieter erstmal Gedanken machen, wenn eine Modernisierung ansteht, kann ich mir denn die Wohnung danach überhaupt noch leisten? Das ist einer der wesentlichen Aspekte, zum Beispiel unserer Modernisierungsoffensive, weil diese Wohnungen sind gefördert, die sind danach mietpreisgebunden und damit bleiben sie für die Menschen bezahlbar. Wir müssen aber diesen, sagen wir mal, sozialen Aspekt auch immer mitdenken. Eben nicht nur Energie, Klima- und umweltpolitisch, sondern eben auch schauen, ist es bezahlbar? Wie kann es bezahlbar gehalten werden? Und das ist uns wichtig, weil wir eben einfach für das bezahlbare Wohnen auch hier in Nordrhein-Westfalen stehen.
Ich habe viel gelernt. Wir kommen zum Schluss des Gespräches und dann geht's ja meist so um Visionen, um Zukunft. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt. Ich sage, der darf aber auch bei der Energieagentur NRW in der Podcast-Serie sprechen. Und deswegen frage ich Sie, wie sollten die Wohnquartiere der Zukunft in NRW in Ihrer Meinung nach aussehen, wenn Sie alle Mittel hätten und alle Restriktionen vorbei wären?
Wie der Weg aussieht, das kann man sich heute schon anschauen. Zum Beispiel in der Stegerwald-Siedlung in Köln ist ein Wohnquartier eines katholischen Wohnungsunternehmens, der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Oder auch wenn man nach Bochum-Weidmar-Berndorf fährt, das Quartier der Vonovia, was ich schon angesprochen habe, weil dort diese Dinge in Hand gehen. Da finden Sie Mobilitätsstationen, da finden Sie eine innovative Energieversorgung, aber eben am Ende auch ein bezahlbares Wohnen, auch Mieterbüros und Ansprechbarkeit für die Menschen da vor Ort. Bei dem Quartier der Vonovia in Weidmar-Berndorf wird nahezu alles verprobt und experimentiert, was im Moment geht. Wir haben ein gemeinsames Projekt im Rahmen der Ruhrkonferenz auf den Weg gebracht, wo wir an vier Innovationsstandorten im Ruhrgebiet, in Bochum nochmal, dem Gelände des Ostparks, was auf das alte Opel-Gelände rübergeht. In Duisburg ist es Wedau Nord und Wedau Süd, ein Riesenareal, mal ehemals industriell genutzt, Essen 51. Dortmund, das Spundwandgelände, alles Quartiere, die mal industriell genutzt worden sind, auf denen jetzt völlig neue Wohn- und Stadtquartiere entstehen werden. Und da werden wir zeigen, wie wir uns das Wohnen und Leben in der Zukunft vorstellen. Und dazu gehört Mobilität, dazu gehört Energie, aber am Ende eben auch ein gutes Wohnen für die Menschen.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe gelernt, die Wohnungswirtschaft hat die Vision schon hinter sich gelassen. Sie ist schon in der Umsetzung. Danke dafür. Und ich finde, lieber Herr Richter, wir haben uns jetzt einen Kaffee verdient.
Ich sage auch nochmal vielen Dank und jetzt bleibe ich nochmal fossil. Ein herzliches Glück auf.
Vielen Dank.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.